Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Heute ist mein 111. Geburtstag. Ich kenne die Hälfte von euch noch halb so gut, wie ich es gern möchte, und ich mag weniger als die Hälfte von euch auch nur halb so gern, wie ihr es verdient.
Ja, Leute, ihr hört's, Bilbo sagt's, die 111. Folge ist heute. Schnapszahl. Markus ist nie da. Wir haben heute sturmfrei, Leute, deswegen muss ich scheinbar meinen Schnaps mit Bilbo zusammen trinken. Prost an der Stelle. Ja, Markus drückt sich vor seiner Verantwortung und chillt im Urlaub. Aber ja, sei es ihm gegönnt. Was soll's, nützt ja nichts. Machen wir das Ding halt hier alleine. Müsst ihr durch, muss ich durch. Schauen wir mal, was wird, ne? Aber trotzdem, auch wenn ich das jetzt hier alleine machen muss, alles bleibt so, wie es hier ist. Das heißt, wir haben ja immer einen normalen Ablaufplan. Zuerst gibt es ein paar News, da haben wir heute ein paar. Dann spreche ich natürlich mit euch zusammen quasi, oder mit mir alleine, je nachdem. Ich hoffe, es hört jemand zu, dann mit euch zusammen. Über das vergangene Spiel gegen die Berlin Rebels, unser letztes Auswärtsspiel diese Saison hoffentlich. Und ja, dann habe ich natürlich noch einen Gast, dass ich dann die komplett Mutterseelen allein hier bin. Und zwar ist das der sogenannte Scholle aus Hildesheim, der Stadionsprecher. Und mit ihm zusammen werde ich natürlich über seine Person und über die Saison der Hildesheim Invaders dieses Jahr sprechen, denn die sind ja unser nächster Gast. So, und als erste News kann ich euch einen weiteren Neuzugang vorstellen. Und zwar ist das Devon Ferguson. Das ist ein amerikanischer Defensive Back. Wir haben uns eigentlich im Prinzip die ganze Saison schon gefragt, Mensch, wir haben doch in der Defense noch einen A-Spot frei, da Devonny Weed eigentlich der Einzige war mit dem A auf der Schulter in der Defense. Und da scheint sich jetzt der Zweite gefunden zu haben, auch seinerseits Defensive Back. Der ist 26 Jahre jung, der hat bei Potsdam vorher gespielt, mal. Ich glaube, der hat aber nie die ganze Saison gespielt, der kam gegen uns, glaube ich, gar nicht zum Einsatz. Bevor er quasi nach Deutschland gekommen ist und hier gespielt hat, hat er in seiner College-Karriere bei der Bowling Green State University gespielt und davor bei der University of Kansas. Also Division 1 Erfahrung NCAA und der bringt da ordentliches Spielverständnis mit, so wie man liest. Und Coach Schmidt hat in einem Interview für Tag 24 auch schon gesagt, er ist nie hier hergekommen, um jemanden zu ersetzen in der Defense, sondern einfach um noch mehr Sicherheit, noch mehr Tiefe in den Kader zu holen, jetzt wo es in den Schlussspurt der Saison geht, mit den Playoffs vor Augen, wird da einfach nochmal eine Absicherung dazu geholt. Ich meine, im Prinzip, die Defense läuft ja einfach klasse bisher. Von daher kann man ihn einfach als weitere Unterstützung sehen. Ja, das zu dem Neuzugang. Dann bin ich noch drüber gestolpert, das habe ich dieses Jahr, das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Es gab bei den Flag Football dieses Jahr mit nach, ich glaube, 6 Jahren Pause oder so mal wieder dieses Challenge the Fans. Für alle, die das nicht kennen, da spielen die Monarchs Flag Spieler gegen Fans, die dann sich auch mal in den Gürtel mit den Flaggen umziehen und quasi gegen das Flag Team Football spielen oder Flag Football spielen. Und damit es halbwegs fair bleibt, war das zumindest damals, ich habe da damals auch schon mal mitgemacht, so dass die Flaggies nie an ihren angestammten Positionen spielen. Also keine Ahnung, da ist halt der O-Liner plötzlich Wide Receiver und alles irgendwie ein bisschen durchmischt, dass es natürlich nicht so einfach wird. Und die sich für das Fan-Team bewerben sozusagen, da gibt's vorher auch so 2 oder 3 Training-Sessions. Dass man vorher ein paar Spielzüge zusammen einspielt, dass das nicht so komplettes wildes Rumgerenne wird. Ich muss sagen, das hat immer richtig Spaß gemacht. Da geht's halt auch natürlich nie um den wirklichen Sieggedanke oder so. Das macht einfach richtig Laune. Das ging dieses Jahr ganz knapp 12-8 für die Flaggies aus. Also, wer weiß, vielleicht sind da bei den Fans ein paar Talente gewesen. Vielleicht finden sich danach auch ein paar wieder bei den Trainingszeiten der Flaggies und schnuppert da vielleicht mal rein und verstärken dort das Team. Ne? Dafür ist das immer ganz cool. Das ist immer eine coole Aktion auf jeden Fall. Ja, ihr werdet es alle gesehen haben bei Social Media und überall. Die Trikotversteigerung, Leute. Es ist der kommende Game Day, ist ja der Fuck Cancer Game Day. Ja, quasi für den guten Zweck gegen Krebs, für die Bekämpfung von Krebs, wird gesammelt. Und die Mannschaft wird in pinken Trikots antreten. So, wir kennen das ja im Prinzip schon von den Schwäbischer Unicorns. Die haben ja ihren Pink Bowl jedes Jahr. Und ja, die Monarchs machen jetzt auch sowas. Und da gibt's unsere Spieler werden in pinken Trikots antreten, einmalig für die Saison. Und erstmalig, soweit ich weiß. Und die kann man versteigern. Nee, andersrum, die kann man ersteigern. Das hat man, glaube ich, letzte Woche schon diesen Dreher. Das ist schon mitten im Gange, das ist schon absurd in die Höhe gestiegen. Ich meine, ich nehme jetzt das jetzt hier am Montag gerade auf, diesen Part. Und da ist es noch wahrscheinlich relativ entspannt, wenn die Folge herauskommt, ist nur ein bisschen Zeit ins Land gegangen und da werden die Preise ins Bodenlose gestiegen sein. In die andere Richtung. Was ja aber gut ist, weil ist ja für einen guten Zweck. Je mehr Kohle da zusammenkommt, desto besser. Und gespendet wird natürlich zwei Spendenziele, und zwar das Onkologische Zentrum des Städtischen Klinikums in Dresden und für das Sächsische Kinderpalliativzentrum der Uniklinikum Dresden werden die ganzen Spenden ja gesammelt für den Spieltag. Ja. Und so als Faninitiative gab es schon, da hat der David, der letztes Jahr die Terrible Towels, die weißen Handtücher für das Finale, ja, quasi in Umlauf gebracht hat, dass wir da eine schöne Choreo machen. Der hat jetzt auch wieder angestimmt, dass doch bitte alle bei dem Spiel im Stadion mit einem pinken T-Shirt oder einem pinken Oberteil ins Stadion kommen, damit wir da eine schöne Kulisse haben, dass wir alle eine pinke Wand quasi kreieren zusammen und damit Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Krebs ja schaffen können. Und das finde ich super. Das macht er richtig. Und kurz darauf haben auch die Monarchs selber nachgezogen und haben noch mit einem Post veröffentlicht, dass es pinke T-Shirts zu kaufen geben wird. Und zwar wird es nicht die Trikots als Fan-Trikots zu kaufen geben. Das ist so ein bisschen aufwendig. Die sind nur ein bisschen teuer, muss man echt mal sagen. Nichtsdestotrotz wird es heute, wenn ihr heute die Folge hört, am Donnerstag, ist noch der letzte Termin, wo man zwischen 17 und 20 Uhr in der Geschäftsstelle auf der Bernsdorfer Straße sich so ein T-Shirt besorgen kann. Das wird ein Zehner kosten. Und an dem Spieltag natürlich, vor dem Spiel, auf der Power Party am Edeka-Stand, kann man auch nochmal so ein T-Shirt erwerben. Und 50% des Erlöses von dem T-Shirt gehen dann noch mit in die Spendensumme für die schon genannten Spendenziele. Und des Weiteren kann man auch direkt spenden, nicht nur in Form der Trikotaktion oder der T-Shirt-Verkäufe. Es gibt zusammen mit der Beyond Imagine und den Dresden Monarchs ein ja, Fuck Cancer Spendenkonto quasi bei der Ostsächsischen Sparkasse. Und da kann man, wenn man da in Verwendungszweck Spende schreibt, kann das dann perfekt zugeordnet werden. Die Beträge, die darauf eingehen, werden zu 100% dem Spendenbetrag beigefügt. Also da wird nichts abgeknapst für irgendwelche Verwaltungsaufwände oder sowas. Was ihr spendet, kommt auch dort an, wo es hin soll. Guckt da gerne bei den Social-Media-Kanälen nochmal auf die genauen Kontodaten. Da findet ihr die nochmal bei den Monarchs. Beziehungsweise packe ich es unten in die Shownotes natürlich auch nochmal rein. Also das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich finde das echt gut. Ja, dass wir uns da im Prinzip Schwäbische anschließen und für so ein wichtiges Thema mehr Aufmerksamkeit erzeugen und noch selber direkt Spenden kreieren. Das finde ich echt eine geile Sache. Jo, dann würde ich mal direkt zu dem Recap vom Berlin-Spiel kommen. Ihr werdet entweder dort gewesen sein oder habt es gesehen, hoffentlich. Oder ihr holt euch eure Informationen über das Spiel hier. Das kann natürlich auch sein, wer weiß. Was ihr auf jeden Fall mitbekommen haben werdet, wie es ausgegangen ist. 7:36, ein deutlicher Sieg von den Monarchs über die Berlin Rebels. Das ist unser letztes Auswärtsspiel gewesen, hoffentlich diese Saison. Also wir können nächste Woche dann jetzt im kommenden Spiel können wir mit einem Sieg die Nordmeisterschaft klar machen. Aber das ist schon zu weit gegriffen, so weit sind wir noch lange nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt in der Regular Season nicht mehr auswärts. Wir haben nur noch Heimspiele. So, ja, ich habe das Spiel zu Hause geguckt im Stream. Ich habe es diesmal nie geschafft, mit nach Berlin zu fahren. Ich hatte dann abends noch was vor, das hätte nie gepasst. Genau, und was mir wieder aufgefallen ist, die Fans, ne? Monarchs-Fans, die kaputten, die sind immer da. Die stehen immer hinter ihrem Team, auch egal wieder bei welcher Hitze. Und gerade bei den Rebels, da ist ja traditionell immer ein bisschen weniger los im Stadion und umso mehr fallen dann akustisch die Monarchs-Fans im Stream auf. Also die hat man auf jeden Fall wieder gehört, als wäre es ein Heimspiel. Chapeau an der Stelle, ihr seid die Besten. Wichtig war noch, dass wir hatten einen neuen Starter als Quarterback. Quarterback als Starter. Casey Thompson, unser Neuzugang. Der hat gespielt, das komplette Spiel. Denn Rocky wurde geschont. Also für alle, die da jetzt noch rätseln und was ist denn da los, kann ich so ein bisschen Entwarnung geben. Rocky wurde geschont. Er ist so ein bisschen angeschlagen an der Schulter. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, im letzten Spiel hat er nach der Interception, glaube ich, die er geworfen hatte, hat er dann irgendwie selber einen Tackle gemacht und hat sich dabei scheinbar so die Schulter ein bisschen geprellt, hieß es. Und das ist halb so wild, dem geht es prinzipiell gut. Aber das war jetzt im Prinzip der perfekte Moment, den neu in Dresden eingetroffenen Quarterback und Marvin natürlich auch mal ein bisschen Spielzeit zu geben, um dann eben nie mit runtergelassenen Hosen dazustehen, falls irgendwas sein sollte in den Playoffs oder im Finale. Hat man ja letztes Jahr erst. Und da ist es natürlich jetzt der perfekte Moment, dem neuen Quarterback mal ein bisschen Spielpraxis zu geben. Und ja, kommen wir noch dazu. Aber ich sage, das hat auf jeden Fall super gut funktioniert. Ja, gehen wir mal rein, ne? Berlin startete, die hatten direkt einen Ball und jo, wie soll es anders sein? Three and out, können wir ganz schnell drüber fahren über den Offensive Drive der Berliner, da ging gar nichts. Das wurde direkt wieder umgemünzt, die mussten punten und Dresden kam recht zeitnah aufs Feld mit ihrer Offense. Und da konnte direkt Thompson zeigen, wie schnell er zu Fuß ist, unser neuer Quarterback. Der musste ein bisschen flüchten, muss ich sagen, er ist, glaube ich, zeitnah aus der Pocket raus und hat zu einem kurzen Lauf angesetzt, der ging für 2 Yards, aber da konnte man schon mal sehen, wie, ich würde sagen, wie spritzig, wie explosiv er doch auf den Füßen ist. Und dann ging der Drive noch so ein bisschen weiter. Man hat gemerkt, dass er erstmal so ein paar kurze Pässe über die Mitte bekommen hat von Robert Kruse. Wahrscheinlich war das so der Gameplan, erstmal so ein bisschen paar sichere Dinger, um sich warm zu werfen, um die Chemie mit seinen Receivern herzustellen. Und da ging echt so Pässe über die Mitte auf unsere Nummer 81, Tigo Moss natürlich. Das war immer, ja, das sah sehr sicher aus. Schön zum Warmwerden. Und da hat man sich in dem Drive gemächlich übers Feld gearbeitet. Und am Ende ging der Drive aus, wie er gestartet ist, mit einem Lauf von Casey Thompson zum Touchdown. Er hat direkt selber den Ball in die Hand genommen und hat das Ding verwandelt. Herrlich. Der PAT ging diesmal nie rein. Denn der Snap, der war ein bisschen verfriemelt. Der kam irgendwie zu hoch oder zu tief, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und ja, da war dann nichts mehr mit anzufangen. Da hat man nur noch versucht, irgendwie den Ball zu sichern und den irgendwie zu einem Turnover zu verarbeiten. Somit stand es erstmal 0-6. So kann man ins Spiel starten, würde ich sagen. Ist echt gut. Danach, ja, Berlin wieder am Ball. Da gab es viel Druck auf den Berliner Quarterback, die Nummer 1, Tyquell Fields. Sterling May war da echt stark, glaube ich, in dem Drive hatte, war da echt am Mobben, der hier mit Quarterback Hurry und der war dann immer auf den Fersen. Und am Ende hat er es geschafft, den Ball zu einen Forced Fumble zu erzeugen. Und dann konnte Dresden den Ball auch sichern. Und dann hat man den direkt an der 35-Yard-Linie von Berlin. Und waren direkt schon wieder im Ballbesitz. Also das ging hier ratzfatz, dass die Monarchs Defense den Berlinern immer den Ball direkt wieder aus den Händen reißen konnten und dass wir weitermachen konnten. Dann kam erstmal die Situation, dass Thompson direkt erstmal den ersten Sack einstecken musste. Musste auch mal gucken, wie die Berliner Defense so drauf sein kann, wenn sie will. Die D-Line war nämlich echt nicht schlecht unterwegs. so verhältnismäßig. Die konnten schon ein bisschen Druck erzeugen. Ich hatte so auch das Gefühl, dass Thompson so ein bisschen, naja, der hat seine O-Line, glaube ich, noch nicht so ganz vertraut. Er war manchmal viel und schnell unterwegs. Das gab auch echt viel Raumverlust, der Sack. Und dadurch entstand auch erstmal ein Three and Out für Dresden. Aber Florian Finke ist zur Stelle und haut da einen herrlichen Punt raus bis an die 6-Yard-Linie der Berliner. Ich glaube noch, dass sogar ein Special-Teams-Spieler der Monarchs den Ball vor der Endzone gesichert hat, dass der eben nie zum Touchback noch irgendwie reinbounced. Das war echt super. Dann ist es natürlich erstmal wieder schwer für Berlin, da hinten rauszukommen. Ne? Also unterschätzt man immer, das Special Team ist so, so wichtig. Das ist wirklich mindestens genauso wichtig wie die Offense oder wie die Defense. Denn die kreieren eben die Feldposition, von wo so eine Offense starten muss. Oder eben wie viel Feld so eine Defense noch im Rücken hat. Das ist echt immer wichtig. Ja, und dann war, wie gesagt, Berlin am Ball. Und dann bekommt endlich Sterling May seinen hochverdienten Sack. Und ja, damit war auch das erste Viertel schon direkt rum. Und wir waren auch dann im Ballbesitz schon wieder und der erste Touchdown-Pass von Casey Thompson auf Tigo Moss. Die beiden haben sich also auch gefunden, nicht nur zwischen Rocky und Moss passt, sondern auch zwischen Thompson und Moss. PAT sitzt diesmal super und wir gehen mit 0-13 in Führung. Ja, später hatte ich direkt mal ein bisschen Panik gekriegt, da ging, als wir wieder in der Offense waren, Thompson bei einem Lauf mit der Schulter voran in den Gegner rein, also wie so ein Running Back, der quasi ne, Kopf runter, Schulter vor, den Ball sichert und versucht da irgendwie noch 1-2 Yard mehr rauszuholen aus seinem Lauf. Da habe ich ein bisschen, ja, sowas sehe ich von dem Quarterback natürlich nicht so gerne. Ich dachte, wann slidet er denn? Aber nee, nimmt die Schulter runter und geht voll rein. Also im Prinzip gut gemacht, aber es ist halt echt gefährlich. Gerade ne, so eine Wurfschulter oder so. Wir sehen es ja jetzt an Rocky. Ey, Jungs, lasst das, ey. Rennt nie freiwillig noch in irgendwelche Leute rein als Quarterbacks. Aber sei es drum, ist Gott sei Dank nichts passiert. Und danach gab es dann einen schönen langen Pass von Thompson auf Jordy. Da waren wir auch dann direkt schon in der Endzone der Berliner gewesen. Und im nächsten Spielzug musste Thompson fliehen. Bleibt aber, also ja, weil die D-Line der Berliner durchbricht, bleibt aber aufmerksam und guckt sich trotzdem noch um währenddessen, was in der Endzone so passiert. Und die Wide Receiver, ne, deren Route ist dann natürlich irgendwann zu Ende gelaufen, während der Quarterback noch auf der Flucht ist. Aber die müssen dann natürlich zusehen, sich trotzdem frei zu laufen und dann irgendwie sich anzubieten. Und da findet er unseren neuen Wide Receiver, die Nummer 7, den Michael Breuler, ich nenne ihn jetzt liebevoll Breuler, ist mir geil, der ist noch nie in der Namensdatenbank drin, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, dann heißt er jetzt Breuler. Genau, und da hatte er direkt seinen ersten Touchdown einfahren können, wunderschön. Auch hier der PAT, der Point After Touchdown, sitzt wieder und wir bauen die Führung mit 0-20 aus. Dann waren noch am Ende irgendwie 49 Sekunden vor der Halbzeit. Dresden nochmal in Ballbesitz, arbeiten sich sukzessive übers Feld, 4 Sekunden noch auf der Uhr. Hätte man jetzt natürlich irgendwie noch einen langen Pass versuchen können, aber ja, das ist eigentlich auch Quatsch. Man schickt den sichersten Kicker der Liga aufs Feld, Florian Finke, Field Goal Hess, macht das Ding natürlich rein. Und dann kann man 4 Sekunden vor der Halbzeit nochmal 3 Punkte draufpacken, das finde ich super geil. Tja, und dann geht man mit 0-23 in die Halbzeitpause. Ja, was für die erste Halbzeit kann man so ein bisschen sagen, also tja, mit der Berliner O-Line, mit der Berliner Offense ist nie viel anzufangen in der ersten Hälfte. Die kriegen eigentlich nie einen guten O-Line-Drive hin. Das macht es natürlich der Monarchs Offense, gewährt denen viel Zeit auf dem Feld, um sich selber mit Punkten zu füttern, nenne ich es jetzt mal. Ich fand eigentlich, dass die Berliner Defense gar nicht so schlecht gespielt hat bis dato. Die haben die Monarchs O-Line, würde ich sagen, schon ein bisschen geärgert. Die haben die jetzt nie dominiert, absolut nie. Aber einfach war es nie. Also einen leichten Tag hatte unsere O-Line auf jeden Fall nie gehabt. Aber bis auf das eine Mal den Sack an Thompson haben unsere Jungs schon stabil gestanden. Tja, und dann kommt man aus der Halbzeit und da haben wir es wieder. Hatten wir schon mal dieses Jahr. Tufunmi Lala, Kickoff, Return, Touchdown. Ich glaube, ich habe gelesen, 98 Jahre direkt das Ding. Der rennt da, also der lässt irgendwie zwei Leute aussteigen und dann ist da aber keiner mehr. Irgendwie, das wirkte auch echt nie nach guter Arbeit von dem Special Team von Berlin. Bin jetzt vielleicht nie der Profi in Sachen Special Teams Tactics, aber der hatte dann Platz. Also die Monarchs Special Teamer haben einfach super gut vorgeblockt für ihn, ihm Platz freigemacht. Was mir übrigens auch gefallen ist, der Lala rennt da mit dem Ball, hat das Ding und hat freies Feld vor sich und dann noch ein Berliner Spieler und auf einmal wird Toff einfach eingeholt. Da kommt von hinten einer angepfeffert, überholt den und gucke ich hinten aufs Trikot, ist das einfach unsere Nummer 3, Devonny Weed, der den einfach noch eingeholt hat. Der hat auch nie aufgegeben in dem Spielzug sozusagen, sondern hat nochmal die Beine in die Hand genommen, hat Toff überholt, um noch den allerletzten Berlin-Spieler wegzublocken, dass Toff da ungehindert sicher in die Endzone laufen kann. Bam, PAT wurde geblockt diesmal. Da weiß ich nie, Abstimmungsschwierigkeiten oder so. Genau. Versaut ein bisschen Floris Quote. Und steht's mittlerweile 0-29 für Dresden auswärts in Berlin. Ja, und was soll ich sagen? Dresden kommt danach auch relativ schnell wieder an Ball. Gibt's jetzt nichts weiter zu dem Berliner Offense Drive zu sagen. Wir kommen wieder schnell an den Ball. Und gibt's dann die Situation, dass wir so in der Gegend Mittellinie einen vierten Versuch haben. Den vierter und eins und den, der wird nie gepuntet, sondern der wird ausgespielt. Und unser QB geht selbst für 10 Yard, auch wenn wir nur einen gebraucht hätten. Somit bleibt der Drive am Leben. Dann wirft Thompson nochmal einen fast zu hohen Pass, würde ich sagen, auf Michael Breuler. Aber der zeigt, was er kann. Der ist nämlich sehr athletisch und der steigt einfach in den fünften Stock hoch, sitzt gefühlt auf der Schulter vom Defensive Back von Berlin, steigt dort hoch, pflückt das Ding runter und ja, dann haben wir nur noch 4 Yard to go auf einmal. Und da, wenn ich mich nicht recht entsinne, müssten wir dort auch nochmal den vierten ausgespielt haben und krönen diesen Drive mit einem Touchdown-Pass auf Michael Breuler, der dann ja direkt wirklich in der Ecke der Endzone das Ding fängt. Das war dann auch ein Easy Catch, der hatte da irgendwie recht Platz. PAT sitzt diesmal wieder 0-36. Die Monarchs Offense marschiert einfach weiter und die Defense hält einfach weiter. Das ist genau so, wie man es sehen will. Ende des dritten Viertels gab es nochmal einen langen Drive der Rebels. Und beim vierten Versuch, den sie ausspielen wollten, gab es nochmal einen wunderschönen Quarterback-Sack von Elion Canet von unserer Nummer 42, was dann resultierte natürlich in einem Turnover und Downs und ab da übernimmt Marvin. Casey Thompson wird dann quasi vom Platz genommen, Marvin Schöne kommt aufs Feld, übernimmt das Spiel, hat noch ein ganzes Viertel Zeit. Ja, dann plätschert das Spiel noch so ein bisschen vor sich hin. Da haben die Monarchs auch nochmal einen vierten und eins an der Mittellinie, so wie wir es vorher schon mal hatten. Diesmal puntet man aber, ich weiß nicht, da hat, glaube ich, scheinbar ist da die Devise, wir gehen auf Nummer sicher und machen endlich mal ein zu null. Keine Ahnung, macht natürlich Sinn, an der Mittellinie das Ding einfach zu punten, warum nicht. Danach wieder, abermals Berlin wird gezwungen, nach 3 Versuchen den Ball abgeben zu müssen, die punten und der geht gehörig schief, der Punt, weil sie mit dem Rücken vorher schon in ihrer eigenen Endzone standen. An der 33-Yard-Linie der Berliner selber geht der Ball runter und die Monarchs übernehmen wieder. Also eigentlich nochmal kurzes Feld vor sich, vor der Offense, um vielleicht nochmal zu punkten. Aber leider, leider, Marvin wirft eine Interception, die wird direkt zum Pick 6. War eigentlich ehrlich gesagt unnötig. Wenn du mich also er hatte in dem Drive, in dem Spielzug, besser gesagt, schon Druck bekommen. Das kann man schon sagen. Also da kam der Pass-Rush der Berliner schon ein bisschen durch und er musste ein bisschen, ja, bisschen fliehen, ein bisschen scramblen. Aber ich finde, er ist gut ausgewichen, ist quasi in der Pocket nach vorn gelaufen, aus der Pocket raus, Richtung Line of Scrimmage. Und hatte dann eigentlich wieder Platz, aber ich weiß nicht, ich hatte noch nie so einen Helm auf, vielleicht sieht man dann noch nie so genau, was um ihn rum noch so ist. Und dann hat er den Ball, hätte sich eigentlich Zeit lassen können, hat den Ball dann irgendwo versucht anzubringen und ist leider dann bei Jonas Gacek, alter Bekannter, gelandet. Ja, und er konnte damit direkt durchstarten und hier, weiß ich nicht, 60, 70 Yard übers Feld rennen und den Ball zum Touchdown bringen. Somit 7-36. Ja, und ab hier versucht Dresden eigentlich die Zeit von der Uhr zu nehmen. Gibt viel Laufspiel. Dann gab es nochmal einen getippten Ball von Berlin, als die wieder am Ball waren. Der Wurf wurde getippt und wurde abgefangen von Moritz Vogt, unsere Nummer 34. Da hatten wir auch noch unsere Interception bekommen. Sehr gut aufgepasst an der Stelle. Dann passiert nichts mehr Relevantes. Endstand 7-36, gewinnen die Monarchs auswärts bei den Rebels. Ja, was können wir zusammenfassen? Was nehmen wir aus dem Spiel mit? Ich muss sagen, das war ein sehr schnelles Spiel. Irgendwie, also ich habe auf meine Uhr geguckt, knapp über 2 Stunden länger ging das nicht irgendwie. Das war so, fühlte sich echt schnell an. Was aufgefallen ist, siehst du, dass mir danach dann auch erst, Lamont McDougal hat gar nicht gespielt. Weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung, habe ich jetzt auch nie raus recherchiert, aber der stand auf jeden Fall meines Erachtens nie auf dem Platz. Die Berliner D-Line, ich fand, die haben ordentlich Druck gemacht. Ne? Die Rebels sind schon bekannt für ihre, wie soll ich sagen, giftige Defense oder physische Defense, ja, das ist der bessere Ausdruck. Und die konnten schon ordentlich Druck machen, aber unsere O-Line hatte das eigentlich die allermeisten Fälle im Griff gehabt. Ja, leider wieder nie zu Null. Ich glaube, unsere Defense, die hätte sich das echt mal gewünscht und auch verdient, eigentlich zu Null zu spielen, weil die sind schon echt super stark unterwegs dieses Jahr. Und irgendwann steht die Null vielleicht auch mal. Dann wollte ich noch Flori loben. Florian Finke, denn seine Punts, die waren echt stabil. Die sind echt immer kurz vor der Endzone gelandet oder so. Also der Mann weiß, was er macht. Präzise und weit, der kann beides und auch beides in Kombination. Sterling May, super Job gemacht als Passwasher. Und hier, Elion Kané, ich habe, glaube ich, nur einen Sack von ihm erwähnt. Er hat 3 Sacks in dem Spiel geschafft. Das ist aller Ehren wert. Also Defensive Player of the Week habe ich ihn irgendwo bei Instagram auch gesehen. Logan hatte noch einen Sack. Lawrence Spreer hatte noch einen Sack. Nee, Logan hatte keinen Sack. Das war schon der falsche Spalte. Aber ja, Sterling und Lawrence Spreer und dann der Frost Fumble von Sterling noch. Die Interception von Moritz, also die Defense, die hat wieder Big Plays generiert. Noch und nöcher. Was nehmen wir von unserem neuen Quarterback mit? Casey Thompson, ich fand, der wirkte anfangs etwas unsicher. Fehlte noch so ein bisschen die Abstimmung, aber ich finde, also umso besser, dass man jetzt eben mal testen konnte, ne? Dass man die Chance genutzt hat, weißt du was, hier, komm Rocky, da ist so ein kleines Zwicken, keine Ahnung, noch übrig. Da packt man doch den Neuen mal rein, soll er sich mal beweisen, da kann er sich auch gleich ein bisschen einspielen. Und ich muss dann auch sagen, der hat dann eigentlich relativ schnell auch echt gut ins Spiel gefunden und hat dann eigentlich schon einen sicheren Job auf der Quarterback-Position gemacht. Und was mir aufgefallen ist, der ist sehr schnell und athletisch. Also das ist so, nie, dass Rocky schlecht zu Fuß wäre, aber Thompson ist nochmal eine andere Hausnummer. Der ist ich würde sagen, schlanker und agiler. Ne? Der ist nochmal ein bisschen wendischer. Der ist schon echt schnell unterwegs. Also der geht schon eher in die Richtung Dual-Threat-Quarterback, als es Rocky macht. Und ja, dann natürlich Michael Breuler. Auch ein super Spiel gemacht. Der ist da, der hat sichere Hände, der ist athletisch, der kann hochspringen, hat man gesehen. Und also solche Contested Catches, ne, wenn mit Verteidiger an ihm dran, die zieht er rein. Also der scheint auch ein bisschen physisch unterwegs zu sein. Damit haben wir auch echt nochmal einen guten Fang gemacht. Die anderen Spieler, ne, die neuen O-Liner und D-Liner, das vermag ich ehrlich gesagt nie so einschätzen. Das fällt halt nie immer so ganz auf. Also die beiden in der Offense, also die sind natürlich ein bisschen mehr aufgefallen. Und das sah auf jeden Fall echt gut aus. Ja, und ich würde sagen, also für so ein Spiel mit einem neuen Quarterback war das natürlich eine super geile Sache. Übrigens, es gab noch ein Team mit einem neuen Quarterback, und zwar Potsdam. Ja, die haben ja auswärts in Düsseldorf gespielt und haben dort, ja, Potsdam-Manier halt souverän mit 0-49 gewonnen. Und die haben ja eben jetzt, ob des Abganges von Xavier Bullock, der ja nach Japan gegangen ist, haben die sich auch einen neuen Quarterback geholt. Ja, ich glaube, das müsste ein Ami mit einem Schweizer Pass sein, wenn ich das so richtig verstanden habe. Hugh Harvey heißt er, wird Bay genannt. Irgendwie Bay Harvey steht überall. Ja, erstes Spiel für den, auch erst kurz dabei und direkt 0-49 ein Spiel gewonnen. Also dort läuft es auch nach wie vor, auch ohne Xavier Bullock. Ziemlich stabil weiter. Da bin ich mal gespannt. Tja, Leute, und ob der Gefahr, dass ihr alle müde werdet, meines Monologes, würde ich mir jetzt mal Unterstützung reinholen endlich. Und zwar habe ich mir diese Woche jemand natürlich von unserem kommenden Gegner, wie oft schon geholt. Und zwar ist das der Christoph Scholz, a.k.a. Scholle. Grüß dich, Christoph. Schön, dass du da bist.
Hallöchen. Ist ganz ungewohnt, im Football-Contents Christoph genannt zu werden. Du darfst gerne bei Scholle bleiben.
Okay, ja gut. So, jetzt fragen sich die Leute wahrscheinlich, wer du bist und warum ich dich hier eingeladen habe. Und das musst du mir jetzt mal oder den Hörern erklären.
Die zweite Frage ist schwer zu beantworten. Du wirst Gründe haben. Du hast es ja schon gesagt, es geht gegen die Invaders. Und bei den Invaders bin ich, wir haben es jetzt neulich mal nachgerechnet, ich habe die Zahl allerdings leider schon wieder vergessen, locker seit 15, 16, lass es 17 Jahren sein, Stadionsprecher. Und hatte dieses Jahr das große Vergnügen, in der Offseason so einen kleinen Podcast zu machen, weil ich gedacht habe, die Saison, die ist ja schon, also im Zeitraum her, relativ lang, aber die Spiele sind so wenig. Und dann dachte ich, dann ist der Winter auch noch so lang, und dann habe ich den kleinen Invaders-Podcast Inside Offseason gemacht. Und so sind wir in Kontakt gekommen, und dann haben wir uns verabredet, wenn die Invaders gegen die Monarchs spielen, dann quatschen wir beide ein bisschen. Hier bin ich.
Ganz genau. Genau deswegen hatte ich dich angesprochen, weil irgendwie bei Spotify es mir deinen Podcast vorgeschlagen hat. Und da sind wir ja quasi Kollegen an der Stelle. Und da habe ich natürlich mal reingehört und fand das echt toll. Können wir direkt mal drüber sprechen. Also du machst Folgen nur in der Offseason. Wieso das?
Weil ich erstmal, also das ist mein erstes Podcast-Projekt gewesen. Ja. Und ich hatte schon auch eine gewisse Ehrfurcht vor dieser Aufgabe. Mhm. Und weil ich mir auch überhaupt gar nicht drunter vorstellen konnte, was ich da machen wollte und wie ich das da machen wollte. Und vor allen Dingen, weil ich viele englischsprachige Leute eben drin hatte und ich das dann immer nachübersetzt habe. Und dann dauerte so eine Folge so 40, 45 Minuten, glaube ich. Die reine Sprechzeit ist dann natürlich bei der Aufnahme weniger, aber alleine die ganze Postproduktion mit das nochmal alles anhören, das nochmal übersetzen, rausschneiden, was sind jetzt Themen, die wichtig sind, die nicht wichtig sind. Und da habe ich mir gedacht, über den Sommer hast du genug mit den Invaders zu tun, und da gibt es auch genug Themen irgendwie, die da andere beackern können. Da wollte ich mich auch gar nicht irgendwie dazwischen drängen, und dann habe ich eben gesagt, ich probiere das einfach mal aus. Und es ging vor allen Dingen los, und jetzt kommt nochmal Dresden ins Spiel, nach dem GFL Bowl in Dresden. Da war ich nämlich und ich war so gehypt, und ich fand es so krass, dass die Invaders in einer Liga spielen, in der so ein Event möglich ist. Das habe ich da auch mit Torben Dill, dem GFL-Geschäftsführer, den kenne ich schon ewig hier über Hildesheim und Football. Ich kann mich an das Gespräch noch erinnern, dass ich gesagt habe, ich bin so geflasht. Die Invaders spielen in einer Liga, in der so ein krasses Event mit so krassen Mannschaften möglich ist. Ich will nicht, dass das jetzt aufhört. Und da kam das dann, dass ich dann über den Winter dieses Inside Off-Season gemacht habe.
Okay, also Off-Season ist für dich keine Option. Du konntest nie loslassen.
Und es war dann ja auch total viel Bewegung drin. Und die letzte Saison war für die Invaders ja auch wirklich einfach enttäuschend. Und dann wollte ich nicht mit diesem bitteren Geschmack irgendwie durch den Winter gehen. Und dann
ich verstehe. Ja, genau. Also wir machen es ja ähnlich. Wir sind ja in der Saison, vor jedem Spiel kommt eine Episode raus. Aber in der Offseason hatten wir uns damals auch gedacht, ja, jetzt irgendwie gar nichts zu machen. Und die Leute vergessen dann die Monarchs über den Winter. Irgendwie ist irgendwie auch Quatsch. Da machen wir da noch ein bisschen. Und es gibt ja wirst du von eurem Verein genauso kennen. Gibt ja genug Brot, worüber man sprechen könnte, wen man einladen kann, die ganzen Leute hinter den Kulissen und so, was so ein Fan auf der Tribüne gar nicht sieht und kennt.
Genau.
Potenzial gibt's da. Gibt es dann noch in Nöscher,
ja. Ja, und dann ging es halt auch einfach los, dass coole wir haben ja sowieso schon ziemlich coole Leute in der Mannschaft, also die, ich bin halt Invader, ne, deswegen finde ich halt meine Leute ganz cool. Und dann sind halt auch so viele in der Offseason dann dazugekommen, ne, mit Kyle Kitchens alleine, ne, und mit dem dann zu sprechen, das, ja. Der ist auch ein super cooler Typ und das dann zu erfahren und den Leuten das nochmal näher zu bringen, als nur, dass es irgendwie in einem Instagram-Beitrag lesen, das wollte ich. Aber es war dann witzig, weil Axel, mit dem ich viele Jahre bei den Invaders den Sprecher gemacht habe, der ist der Schiedsrichter, wer die Folgen schon mal gehört hat, zum Schluss habe ich dann immer mit ihm eine Regel erklärt. Der hat dann über seine Schiedsrichterkollegen erfahren, dass es einige Leute lustig gefunden hätten, wenn wir Inside-Off-Season im Sommer als Offside-In-Season machen, also dann strittige Regeln erklären.
Stark, ja. Das ist eine coole Idee.
Ja, aber das ist dann am Ende ist es ein Spaß und ist ein Hobby und da muss auch Zeit für da sein. Und dann habe ich gesagt, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja, eine Marktverknappung.
Genau. Ja, und was mir halt bei deinem Podcast besonders aufgefallen ist, du machst es halt so mal ein bisschen anders. Das ist so, ich fand das so ein bisschen neuen Wind, weil du interviewst halt jemanden, aber im Prinzip erzählst du dem Zuhörer von dem Interview. Sozusagen, wir hören nicht bei dem Interview zu, sondern wir hören demjenigen zu und dir dann, wie du darüber sprichst. Das fand ich irgendwie eine coole Idee.
Ja, ich wollte so Erzähler sein. Ich wollte das Gefühl vermitteln, ich sitze neben dem, der das hört und wollte das dann so einordnen. Das ist aber eigentlich auch nur daher entstanden, weil die erste Folge mit Markus Herford war. Und dann, ich wollte einfach nicht simultan da Deutsch drüber quatschen, weil ich dann irgendwie auch dachte, ja, das hört sich dann ja an wie ein Monolog von mir, der dann und Markus so im Hintergrund ganz leise. Und da habe ich gesagt, nee, der kriegt dann seine volle Audiospur. Und ich habe dann eben danach das Ganze übersetzt und eingeordnet.
Ja, und so. Genau, du kickst halt deine englische Audiospur raus, sozusagen.
Genau.
Ja, finde ich eine coole Idee. Aber hier, bevor irgendwelche Monax-Podcast-Hörer das, das ist mir viel zu viel Arbeit.
das ist
ja, genau. Aber genau, das zu deinem Podcast. Ich hoffe, da wird es dann nach der Saison weitergehen.
Ich denke schon. Ich habe mir ja auch nicht vorgegeben, dass ich irgendwie jede Woche einen Podcast mache. Das waren am Ende 7 Folgen. Das ist jetzt auch nicht so krass gewesen. Ich denke schon. Über den Winter, lange Nächte, irgendwas muss man auch machen.
Es kommt, wenn es kommt.
Genau so ist es.
Genau. Und jetzt hast du gesagt, dass du ja schon seit 15, 16 Jahren an sich im Hildesheimer Kosmos unterwegs bist. Du bist Stadionsprecher dort.
Ich glaube sogar seit 20 jetzt schon. Ich müsste es mal ausrechnen irgendwann. Ich weiß es nicht.
Werden alle jünger, ne?
Ja. Das ist korrekt.
Und was hast du vor dem Stadionsprecherjob schon bei den Invaders irgendwas gemacht? Oder?
Na, gehen wir 20 Jahre zurück. Also ich muss mal gucken, wir haben 2026. 2006 war ich im Studium, habe aber immer schon, also deswegen sind es glaube ich so, oder 19 Jahre netto sind es, glaube ich, weil ich zwischendurch studiert habe in Süddeutschland und dann nicht jedes Wochenende da war. Und dann musst du mal gucken, wir reden jetzt hier von Anfang der 2000er, da war bei den Invaders, das war noch nicht so groß irgendwie. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, was die dritte oder vierte Liga gespielt haben, das war immer schon ein Ding, aber Football war damals auch noch kein Ding. Und ich bin zu dem Sprechen, also zu dem Ansagen halt einfach über die Invaders gekommen. Weil der zweite Vorstand, Johannes Krupp, das ist quasi mein bester Kumpel, und die haben damals eine Cheerleading-Meisterschaft ausgerichtet und brauchten einen Moderator. Und dann hat Kruppi zu mir gesagt, ich traue dir zu, dass du das machst oder dass du das kannst. Und dann habe ich so gesagt, weiß ich aber nicht, ob ich mir das zutraue. Und dann hat er mich noch ein bisschen belabert und dann habe ich gesagt, naja, also wenn du gar keinen findest, dann würde ich es wohl machen. So, und als dann die Veranstaltung vorbei war, hat er mir dann gesagt,
Fehler.
Er hat ab dem Moment überhaupt gar nicht mehr gesucht. Und so sind wir dann eben da dran geblieben, dass die Invaders dann eben auch einen Stadionsprecher und ein paar brauchten. Da war auch einfach immer, oder ist auch, in so einem Verein ist immer viel Bewegung. Da kommen welche, gehen welche, ich weiß es nicht mehr, vielleicht ist der Platz gerade frei geworden. So, und dann habe ich es halt übernommen. Und dann machen wir da jetzt seit vielen, vielen Jahren ganz, ganz viel Quatsch und spielen Sachen ein und Quatsch.
Ja, das ist, wenn man in so einem gemeinnützigen Verein, der getrieben von Ehrenamtlichen ist, sagt, ja, wenn sich keiner findet oder im größten Notfall, dieser Satz wird ausgeblendet, das heißt, so viel wie ja, ich mach's.
Ja, ist auch okay. Also im Nachhinein habe ich dadurch ein ganz tolles Hobby gefunden einfach. Mhm, ne? Macht ja auch jetzt richtig Spaß. Wenn ich das damals gewusst hätte, ich gesagt, alles klar, zähl mich rein, ich bin dabei. Ja. Und es ist so gekommen und ich bin da auch sehr dankbar für, dass die Invaders ja auch ja immer noch, ne, dass wir da immer noch diesen Quatsch machen und wirklich, ja, einfach ein schönes Footballspiel haben und währenddessen auch immer noch, zumindest ist das der Ansatz, Leuten den Anreiz geben, zwischendurch auch mal zu lachen. Ja, und das, cool. Das so funktioniert das seit vielen, vielen Jahren und ich hoffe noch lange.
Ja, mal gucken, der Markus hier, ne, wie gesagt, mein Podcast-Kumpane, den hat es jetzt auch in die Richtung so ein bisschen verschlagen, denn unsere Frauenmannschaft hat ihn gefragt, ob er da mal aushelfen konnte und jetzt hat er die ganze Saison die Heimspiele moderiert im Stadion.
Ja, cool.
Für die Frauenmannschaften. Das macht auch großen Spaß, so wie ich das bemerkt habe. Ne? So fängt es dann an.
So ist es. Es fängt immer irgendwie klein an.
Wenn du jetzt so einen Spieltag, wie bereitest du dich als Stadionsprecher für so einen Spieltag vor? Hast du gewisse Routinen, die vielleicht an so einem Tag du abarbeitest, beziehungsweise wie ja irgendwelche Statistiken dir raussuchen? Wie machst du das?
Mhm. Also es sind ja zwei Dinge. Das ist ja zum einen der Entertainment-Faktor, den Spaß, den ich schon gesagt habe, und das andere ist das Fachliche. Also bei dem Spaß Faktor bin ich immer dran, irgendwie zu sagen, nochmal ein neues Jingle, weil ich nicht will, dass jedes Mal, weiß nicht, wenn jedes Mal die Defense einen krassen Job macht, dann spielen wir halt gerne diesen Gandalf-Sound, den kennt ihr bestimmt auch, ne? Du kommst nicht vorbei und so. Das ist der Entertainment-Faktor, da bin ich quasi immer dran, wenn ich irgendwie ein Lied höre, von dem ich denke, das würde jetzt bei, weiß ich nicht, Offside-Defense passen oder so, dann das ist ein Vorgang, der läuft dauerhaft. Und direkt am Spieltag selber gucke ich natürlich, gegen wen geht's und was sind Informationen, die für die Leute interessant wären. Da gehört natürlich dazu, was ist die aktuelle Tabellensituation, aber ich habe so mitgekriegt, die meisten oder sehr viele kommen so vorbereitet schon rein. Die kennen ungefähr den Rahmen. Und dann ist es eigentlich fast schöner, so Geschichten um den Spieltag zu erzählen. Also gibt es vielleicht jemanden, der bei uns spielt, der bei denen schon mal gespielt hat oder eben andersrum? Oder gibt es irgendwelche Anekdoten drumherum? Und ja, und also es gehört aber trotzdem dazu, den Rahmen des Spieltages einmal einzufangen und zu sagen, um was geht es hier heute eigentlich? Damit, ja, wie bei so einer Serie, was bisher geschah, ist jetzt so, was ist hier heute Phase? Und aber dann spricht das Spiel am Ende für sich und da hört dann auch jede Vorbereitung auf. Da kannst du dich Stunden vorbereiten und dann läuft so ein Spiel und dann musst du eben in der Situation leben.
So. Bist du unten auf dem Feld oder bist du irgendwo in einer Kommentatorenbooth?
Warst du schon mal in Hildesheim?
Auf dem Feld? Nee, ich war tatsächlich noch nie in Hildesheim. Okay.
Also, ich bin vor dem Spiel kurz auf dem Feld und begrüße die Leute und mache so ein bisschen Quatsch. Während des Spiels kommt immer darauf an, wo wir spielen. Wir haben ja unser Helios Homefield. Das ist ja nun wirklich, und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, mit, es ist so krass, dass die Invaders in einer Liga spielen, wo so ein mega GFL-Bowl den Torben Dilder mit der GFL da auf die Beine gestellt hat, dass das möglich ist, wenn du nämlich bei unserem Homefield, also wir Invaders, wir hängen da ganz doll unser Herz dran. Das ist aber alles andere als ein Stadion. Das ist eine Tribüne. Da sind die ersten vier Stufen noch in Eigenarbeit gebaut. Dann gab es immer wieder ganz tolle Unternehmer in Hildesheim, die gesagt haben, wir helfen euch da nochmal. Und irgendwann kamen dann so Kabinencontainer obendrauf. Mhm. Und da gibt es auch einen Bereich, wo ich dann stehe und spreche. Also, und im Friedrich-Ebert-Stadion, das ist ein bisschen größer, das ist direkt nebenan. Das ist hier so ein Fußballstadion hier in Hildesheim. Aber auch das ist weit weg von den Standards, mit denen die Monarchs zu tun haben, also wirklich weit weg. Das ist, was die Infrastruktur angeht, und das müssen die Dresden-Fans hoffentlich wertschätzen, was das, wie krass das in Dresden ist, wie krass gut das einfach in Dresden ist. Alles. Also ich war natürlich beim GFL Bowl, Aber ich war auch beim, was war das denn, das Halbfinale vor drei Jahren. Ich weiß nicht, waren wir im Halbfinale. Nee, vor zwei Jahren war das. Vor zwei Jahren waren wir im Halbfinale gegen Dresden in dem anderen Stadion. Mega cool. So, jetzt bin ich vom Hölzchen auf Stöckchen. Du hast eigentlich gefragt, wo bist du beim Spiel? Ich habe auf beiden Grounds in Hildesheim einen Bereich, in dem ich stehe. Aber ich will mitten irgendwie bei den Leuten stehen. Ich will den Touch haben, was die gerade so machen.
Okay. Aber du hast natürlich recht. Also das können wir natürlich auch aufgreifen, dass wir in Dresden, wir haben es super gut, gerade jetzt mit diesem neuen Riesending an Stadion, was für Football fast schon zu groß ist, eigentlich kann man das schon sagen in Deutschland. Das ist natürlich auch nie unser Stadion, nicht, dass das irgendwie Leute falsch verstehen. Das gehört natürlich der Stadt. Und wir sind da Mieter und mieten uns da ein. Und da sind auch noch andere Sportvereine Mieter. Also der DSC, da gibt es eine Fechthalle drin und Leichtathletik wird da gemacht und irgendeine Siebtliga-Fußballmannschaft, mit der teilen wir unseren Rasen irgendwie ganz seltsam. Aber wir haben da wirklich Glück mit der Stadt Dresden, die echt viel macht für ihre Sportvereine.
Mega.
Wir haben ja auch vor zwei Jahren oder so, den Kunstrasen auf dem Trainingsgelände neu bekommen. Das kostet ja auch einen Haufen Geld.
Die in Wälders haben gar keinen eigenen Trainingsplatz. Also haben sie schon, aber der ist immer noch im Aufbau. Also das sind wirklich, hier in Hildesheim sind die Rahmenbedingungen andere. Und ja, das funktioniert hier in Hildesheim tatsächlich nur, wie du eben gesagt hast, du hast ganz, ganz viele Ehrenamtliche, die hier wirklich quasi neben ihrem Fulltime-Job noch einen Fulltime-Job unbezahlt machen. Und das wird bei den Monarchs genauso sein, glaube ich.
Ja, klar.
Das sieht halt einfach immer nur mal, sagen wir mal, ein bisschen polierter aus, wenn man jetzt so eine Mannschaft wie die Dresden Monarchs hat und jetzt auch die ganzen Nachverpflichtungen sieht, die ihr gemacht habt und dann vergleicht, okay, was stellen wir hier auf die Beine? Das ist anders, aber darauf sind wir mindestens genauso stolz, weil wir in der gleichen Liga spielen. Und das gibt uns so diesen Invaders Drive einfach.
Also nicht nur das, ich meine, ihr steht 6-2 und seid auf dem dritten Platz in dieser krassen Division. Also ich würde sagen, ihr gehört auch auf jeden Fall in die Liga.
Ja, ja.
Ihr seid ja auch noch nie lange da. Ich meine, aufgestiegen, dann glaube ich, hattet ihr eine Wahnsinnssaison. Dann die Saison danach war ein bisschen unglücklich und jetzt seid ihr wieder voll da, oder?
Die Invaders fahren gern Achterbahn. Das ist eine bewegte Geschichte, die wir haben. Uns gibt es ja immerhin auch schon seit 1983. Also wir hatten vor drei Jahren 40-jähriges Bestehen. Deswegen läuft bei uns auch immer im Stadion dieses alte Flippers-Lied. Wir sagen Dankeschön 40 Jahre die Flippers. Und das Publikum singt dann eben, wir sagen Dankeschön 40 Jahre Invaders. Und das wird auch erst umgedichtet, wenn wir dann 50 Jahre alt sind. Aber in dieser Geschichte ging es natürlich schon hoch und runter. Vereinswechsel, wir waren schon bei verschiedenen Vereinen hier unterm Dach. Mittlerweile sind wir ein eigener Verein. Wir hatten schon Investoren, die uns in gewissen Situationen sehr geholfen haben, dann aber andere Entwicklungspläne mit den Invaders hatten, woraufhin so die Invaders Base dann gesagt hat, diese Entwicklungspläne gehen wir nicht mit. Dann war die Lizenz zwischendurch weg aus erster Liga, also haben wir in der dritten Liga wieder angefangen und uns zurück über die zweite Liga dann in die erste Liga gespielt, wo wir jetzt seit einigen Jahren unterwegs sind.
Du hast die Spielsituation bei euch angesprochen oder die Stadionsituation und gerade das Wort Lizenzrechte. Ist das ein Problem oder wird das zu einem Problem bei euch?
Also, das ist ja und gleichzeitig nein. Das ist ein Problem, unbedingt, weil unser Herz am Homefield hängt.
Ja.
Aber es ist jedem Invaders-Fan klar, also wir finden das alle geiler, auf dem Homefield zu spielen als im Stadion. Wir wissen aber auch, wir hatten jetzt am Samstag hier die Braunschweig Lions, 2800 Leute waren da, die kriegen wir nicht aufs Homefield. Die kriegen wir da weder platzmäßig hin, noch kriegen wir die da irgendwie infrastrukturell versorgt. Gleichzeitig fühlt sich das Stadion nicht so an wie ein Footballstadion. Das ist eins aus den 50ern, 60ern, ich weiß es nicht. Ein altes Fußballplatz mit Tatanbahn und einer Tribüne und so. So, aber jetzt ist es so, dass natürlich diese Lizenzgeschichten, die die GFL hier angestoßen hat, sich erstmal für mich aus der Fanperspektive angehört haben. oh, da wollen sie die Invaders wohl nicht mehr dabei haben. Oder anders gesagt, so wie die Invaders sich aktuell darstellen, können wir dann nicht mehr mitspielen. So, jetzt ist aber ein ganz anderer Drive entstanden in der Stadt, nämlich, dass die Invaders natürlich auch mittlerweile hier in Hildesheim eine Nummer sind und ja. Auch dieser Stadt Identität geben. Und jetzt ist auf einmal eine Stadiondebatte entstanden mit Planungsfeststellungsverfahren, was denn hier, ich weiß gar nicht, ob Planungsfeststellungsverfahren heißt, ich kann es ja nicht sagen, auf jeden Fall so ein Verfahren, da läuft jetzt offizielles Verfahren in Stadt und so weiter, dass das altehrwürdige Friedrich-Ebert-Stadion in Hildesheim eine Modernisierung bekommt. Die soll irgendwie stufenweise über weiß nicht wie viele Jahre laufen. Und ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, irgendwie müssen wir unsere Homefield verlassen, aber irgendwie ist durch diesen Aufschlag, den um die GFL dann gemacht wurde, hier Bewegung in die Stadt, was ein Stadion angeht, gekommen. Und das ist ja eigentlich cool.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so gefühlt so ein bisschen Druck von einer Randsportart, die eine Stadt ja. dazu irgendwie animiert, vielleicht mal was in Sportinfrastruktur zu stecken in der Stadt.
Genau.
Was ja auch das, absolut wichtig ist, ne?
Ja, wir haben ja auch noch einen Fußballverein, der hier spielt und vielleicht könnte man da ja auch mal irgendwie mal ein Konzert stattfinden lassen oder so. Das ist aktuell nicht möglich, aber vielleicht wird es ja möglich. Und wenn das dadurch in Gang gebracht wurde, finde ich das ganz cool.
Ja, okay. Wäre eine coole Sache. Es bleibt spannend, sozusagen. Genau. Okay, mal zurück zu deinem Stadionsprecherjob. Mhm. Woran merkst du, ich meine, es wird nie jedes Heimspiel sein wie das andere, vom Publikum her, woran merkst du, ob das Publikum heute leichter oder schwerer zu begeistern ist? Manchmal sind ja auch so ein paar Fans ein bisschen tröge und die müssen ein bisschen mehr angefeuert werden. Hast du da so ein Feingefühl für?
Ja, das ist so schwierig. Also das Invaders-Publikum ist unheimlich loyal und es ist unheimlich begeisterungsfähig. Es gibt da fast eine Anekdote, ich weiß nicht wann es war, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, da haben wir hier gegen Potsdam gespielt. Und natürlich gegen Potsdam derbe den Arsch versorgt bekommen. Ist halt so. Die spielen halt sportlich.
Ja.
Und wir lagen richtig weit hinten. Und ganz zum Schluss haben wir noch einen Touchdown gemacht. Und ich habe kurz vor dem Touchdown zum Publikum gesagt, so, wenn wir den jetzt reinmachen, ne, dann ist völlig scheißegal. Wir vergessen den Spielstand. Und dann feiern wir das Ding, als hätten wir die Liga gewonnen. Ne? Und die Invaders machen den Punkt und das Publikum flippt völlig aus und am Ende kamen die Verantwortlichen von Potsdam und haben gesagt, wir verstehen die Welt nicht mehr. Positiv, ne? Die waren total nett und aber auch also anerkennend, fast ironisch, wir verstehen die Welt nicht mehr. Wir schenken euch hier einen ein, ihr macht einen Touchdown und feiert, als ob ihr gerade die Liga gewonnen habt. Und ich glaube deswegen, ob man ein Gefühl für die Invaders hat oder nicht, dadurch, dass es so klein und familiär bei uns ist, ist eigentlich immer gute Stimmung. Selbst wenn wir gegen Potsdam, wir haben vor ein paar Wochen auch, jetzt gegen Braunschweig haben wir gewonnen, auch sehr deutlich, aber jetzt auch die letzten beiden Spiele gegen Potsdam, ja, die versohlen uns halt den Hintern und dafür gibt es Gründe, aber das Publikum kommt trotzdem. Und deswegen glaube ich, dass das Hildesheimer Publikum immer gut drauf ist.
Ja, das ist cool. Und gerade, du sagtest jetzt gegen Braunschweig 2800 Leute, das ist aber echt eine Hausnummer.
Ja, das war auch noch ein Flutlichtspiel. Das war auch noch,
ja, geil.
Das war auch noch geil, ja. Und der Nick Mann war da und so, super cooler Typ. Das war ein tolles Event. Und dann gewinnst du so ein Ding natürlich, Niedersachsen-Duell, das ist ja auch nur ein paar Kilometer von hier. Da hat schon aus Hildesheimer Sicht wirklich alles gepasst an dem Abend. Und dann war die Stimmung natürlich auch entsprechend gut.
Ja, das ist so ein bisschen euer Derby quasi mit denen, ne?
Ja, voll. Und das ist ja auch das Gleiche, ne? Also Braunschweig, die sind jetzt gerade vielleicht mal nicht so gut und gehen da durch so eine Talsohle. Da müssen wir uns auch darüber im Klaren sein. Wir haben jetzt mal zwei Derbys gewonnen. Das allererste Mal, glaube ich. Okay. Nee, gar nicht wahr. Irgendwann in 80ern haben wir schon mal gegen Braunschweig gewonnen. Sehr deutlich. Ich glaube, die höchste Niederlage, die Braunschweig je zugefügt hat, waren die Invaders. Und ab dann haben wir nur noch verloren und jetzt in dieser Saison mal wieder gewonnen. Ich glaube, irgendwie so war's.
Okay. Gab es während so einem Spieltag schon mal eine Situation, wo du persönlich dachtest, also irgendwas Peinliches, wo du dachtest, oh Gott, jetzt, ich möchte jetzt gerne im Boden versinken, dass du mal richtig Bock gebaut hast?
Nee. Darf, also. Nee. Weiß ich nicht, dafür mache ich ja die ganze Zeit irgendwie Quatsch. Also ja, man muss ja, also in dem Fall bin ich da tatsächlich ein bisschen schmerzbefreit, weil das ja irgendwie auch mein Job ist. Also es ist jetzt nicht so, weiß nicht, was wäre so typisch, irgendwie mir rutscht die Hose runter oder sowas. Das wäre nicht
vielleicht,
passiert.
Ja.
Ich habe einmal, das war vor ein paar Jahren im Friedrich-Ebert-Stadion, dann bin ich so übers Feld gegangen und habe mich mit den Braunschweigern unterhalten und dann bin ich so zurückgelaufen und habe mich dabei langgelegt. Das ist so ein Moment, ja, das ist jetzt nicht irgendwie eine Glanzstunde, aber das war mir jetzt auch nicht peinlich. Irgendwie, nö.
Da. Und gab es vielleicht mal irgendwas, wo du improvisieren musstest, weil irgendwas schief gegangen ist? Vielleicht
also Technik oder? Ja, improvisieren ist quasi jeden Spieltag. Ja. Also allein die ganze Spielmoderation ist ja eigentlich eine Improvisation, weil du ja immer reagieren musst. Aber also letztes Spiel hat zum Beispiel unser DJ mega krass improvisieren müssen und das hat keiner gemerkt, weil wir auf einmal kein Internet mehr hatten. Und dann konnte er entsprechend nicht so mit seinem DJ-Material arbeiten. Dann hat er das alles mit dem Handy gemacht und dann stand er die ganze Zeit so neben mir und hat so das mit dem Handy. Also das ist tatsächlich etwas, wo krass improvisiert wurde. Ansonsten haben wir ganz tolle Dienstleister hier in Hildesheim. Darf ich den Namen nennen?
Ja, natürlich.
Also wir haben einen ganz tollen Veranstaltungsdienstleister, Audiocope heißen die. Die schaffen uns natürlich Rahmenbedingungen. Ja, die sind mega. Und da muss dann auch nichts improvisiert werden. Wenn ich dann komme, ist alles aufgebaut. Ich muss meinen Laptop anschließen, wo meine Spaß-Jingles drauf sind. Ich kriege das Mikro in der Hand und los geht's. Und dann geht's los.
Ja, sehr geil. Und weil du das so sagst, für den Livestream, habt ihr da auch eine Firma, die das macht? Oder macht ihr das irgendwie?
Das macht auch Audiocope. Das macht auch die technische Begleitung macht komplett Audiocope. Also die komplette Veranstaltung wird begleitet von dieser Firma. Der Chef Mike ist auch ein ehemaliger Footballer. Ich glaube, der ist sogar Schiedsrichter. Also, und die kommen dann immer mit ihrer Truppe, 5, 6, 7 Leute, und machen dann da alles. LED-Banden. Ja, wobei LED-Banden ist, glaube ich, auch noch ein Subunternehmer dazwischen. Aber ansonsten ist das eine Firma, die die ganze Veranstaltungstechnik macht. Inklusive Livestream, aber der wird kommentiert von zwei ehemaligen Spielern der Invaders.
Ah, ja, spannend. Okay. Ja, bei uns zum Beispiel, den Livestream macht auch. Ja, Ehrenamtliche vom Verein sozusagen selber, das hat sich über die Jahre auch immer weiter, ich sag mal, professionalisiert und Technik und sowas, die dazugekommen ist. Okay, jetzt haben wir, wie du sagst, vom Hölzchen übers Stöckchen, wir sind jetzt über deine Tätigkeit und über an sich die Hildesheimer schon überall mal drüber mitgegangen. Lass uns doch mal ein bisschen über die Saison der Hildesheimer bisher sprechen. Mhm. Wir haben schon gesagt, 6-2 steht ihr. Ja, auf einem recht stabilen Playoff-Platz.
Der ist safe jetzt.
Der ist jetzt safe, okay, siehst du. Auf dem dritten Platz. Und was war denn so vor der Saison? Gab es Ziele, die ausgerufen wurden vom Verein vor der Saison? Und haben die sich vielleicht geändert im Laufe der Saison?
Also, das Ziel des Vereins ist, sich immer weiterzuentwickeln. So, das sportliche Ziel, was soll ich dazu sagen? Also, du weißt ja selber, wie Footballer sprechen. Footballer, in it to win it, wir gewinnen alles und so, ne? Das,
ja, ja.
Ich glaube aber, das ist ein Mindset, was jeder Footballer hat. Wenn du sagst, wir wollen irgendwie Vierter werden, so gehen die Sportler und die Trainer nicht in eine Saison. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich aktiv hingestellt hat und gesagt hat, wir gewinnen den GFL Bowl, weiß ich nicht. Das Ziel ist, besser zu werden. Und jetzt, wenn ich das jetzt als Fan mir anschaue, wie gesagt, ich habe die einzige offizielle Aufgabe, die ich bei den Invaders habe, ist, am Spieltag da den Sprecher zu machen. Also wir waren ja schon mal im Halbfinale. Und ich glaube, die Mannschaft, die wir haben, ist aktuell die beste, die wir seit vielen Jahren haben. Da muss das Ziel sein, erstmal in die Playoffs zu kommen und dann am besten auch dort so weit wie möglich. Aber wohl wissend, wie diese Liga gebaut ist und vor allen Dingen wissend, dass es diese Monarchs und diese Royals gibt. Mhm. Und also da sich hinzustellen und zu sagen, also ich hab einen witzigen Spruch gehört jetzt, den finde ich so witzig, du musst die Royals nur einmal im Jahr schlagen. Das reicht.
Ja, prinzipiell, ja.
Also, wenn ich jetzt unsere Invaders anschaue und vor allem die Spiele gegen die Royals mir anschaue, ist schon ganz klar. Und wir werden es ja jetzt. Ich bin gespannt auf das Spiel gegen Dresden, gegen euch. Wobei mir auch, also ich jetzt mal objektiv betrachtet, was da dieses Jahr bei den Monarchs für eine Tiefe im Kader ist. Ja, wir haben richtig starke Spieler. Wir haben einen tollen Quarterback. Wir haben ja vor allem eine Defense Line, die stark ist. Wir haben mit Paul Ter Jung einen Wide Receiver, der mega schnell ist, der die Bälle fängt. Wir haben in der Defense den Timo Vogel. Es sind ja alles tolle Typen. Und auf jeder Position sind wir, glaube ich, auch ganz gut. Und auf jeder Position ist Dresden wahrscheinlich zweimal ganz gut und Potsdam wahrscheinlich dreimal ganz gut und hat da genug Leute für. Deswegen glaube ich schon, dass wir mit diesem dritten Platz aktuell in dieser Nordliga gut repräsentiert sind. Und was dann die Playoffs ergeben, werden wir sehen. Ich fände es aber so cool, wenn die Invaders mal im GFL Bowl stehen würden. Ich fände das so cool.
Ja, aktuell wäre ja Playoff-technisch Pforzheim der Gegner.
Genau, dann im Viertelfinale ist das dann, ne?
Das könnte ein krass spannendes Spiel sein.
Ja.
Ich hab Pforzheim dieses Jahr noch nie spielen sehen, aber ich schätze euch da irgendwie auf ähnlichen Level ein eigentlich.
Ja, das ist oft tagesformabhängig und verletzungsabhängig, ne? Es sind halt einfach noch eine Menge Spiele zu spielen und das ist ja doch schon ein körperlich belastender Sport. Es bleibt spannend und das ist ja auch schön.
Ja, das zeigt das auch immer. Wir hatten diese eine Seuchensaison nach unserer Meisterschaft 2022 dann, wo wir so viele Verletzte hatten, da sind wir nicht mehr in die Playoffs gekommen plötzlich. Und oder zum Beispiel in der NFL ist auch so, ist ein Super Bowl gewinnt die wenigsten Verletzten haben. Oder ne, irgendwie ist es am Ende ist es dann doch schon so, weil die Tiefe des Kaders, weil du es bei uns jetzt ansprachst, das ist auf jeden Fall wichtig, um eben mal was zu kompensieren. Aber ja, wenn irgendwie 10 Starter ausfallen.
Kompensieren ist witzig bei euch dieses Jahr, wenn ich mir den Backup-Quarterback zum Beispiel anschaue.
Jo, der hat echt krass gespielt. Da haben wir auch nicht schlecht geguckt. Ja, euer Quarterback, Nelson Hughes, du hast schon angesprochen.
Ja, super Typ.
18 Touchdowns, 4 Interceptions bis dato. Da ist jetzt die Statistik von eurem letzten Spiel noch nie mehr drin. Da hatte ich die Zeit und die Lust, nicht mehr das noch mit zuzufügen, muss ich zugeben.
Das ist ja nicht schlimm.
Und ja, Kyle Kitchens, großer Name auf jeden Fall in der Liga. Furchteinflößender Spieler.
Ja. Und so ein cooler Typ. So ein cooler Typ. Wenn man den auf dem Feld sieht, also der besteht ja nur aus Muskelmasse. Und was bei ihm nicht Muskelmasse ist, ist netter Typ. Wirklich, der ist so ein netter Typ. Also auf dem Feld, wenn ich den dann sehe und wie der da den Quarterback jetzt gejagt hat gegen Braunschweig. Und ich möchte auch nicht, der hat ja zurzeit, postet er ja hier und da mal, dass er, ich weiß nicht, ob das seine Waage ist, aber da steht 115 Kilo.
Das habe ich gesehen, ja.
Und wenn 115 Kilo da auf dich zurennen und der möchte dich nicht in den Arm nehmen, dann, und wenn man sich dann mit ihm unterhält, nach dem Spiel, vor dem Spiel, wenn man ihn mit seiner kleinen Tochter sieht und so, das ist so ein cooler, sympathischer Typ. Und deswegen sind wir ganz froh und ganz stolz, Kyle bei unseren Invaders zu haben. Und der ist auch, ja, ich finde, das zeigt immer so große Spieler aus, die dann, der weiß ja selber, was er für ein Spieler ist, was er für eine Granate auf seiner Position in Europa ist. Aber das lässt der nicht raushängen, das merkt man ihm nicht an. Der ist Teil der Mannschaft. Und bei vielen ist das ja so eine Floskel, ich will, dass die Mannschaft besser wird, wir gewinnen und verlieren als Mannschaft und so. Aber zu 1000% lebt er das. Mega cooler Typ. Also so menschlich und sportlich sowieso krasse Verstärkung für die Invaders.
Ja, es gibt immer mal Spieler, die sportlich Wahnsinn sind, die aber menschlich zum Beispiel nicht passen. Das haben wir auch schon erlebt. Da fallen mir auch Namen ein im Monarchs-Kosmos, die bleiben, aber in meinem Kopf. Aber wenn du halt beides erwischst, dann ist das wirklich traumhaft.
Ja,
und gerade bei den Imports weißt du es halt vorher einfach nicht.
Ne? Ja, aber wenn ich mir jetzt diese Saison anschaue, da ist jetzt keiner wirklich, also das ist einfach eine richtig coole Truppe. Wenn man sich mit denen unterhält, ich bin mit dem im selben Fitnessstudio, dann trifft man die natürlich auch und dann unterhält man sich. Das sind einfach alles coole Typen. Wirklich alles coole Typen. Und deswegen finde ich, hätten die es auch allein aus dem Grund schon verdient, dieses Jahr ein bisschen weiterzukommen.
Ja.
Und wenn du sagst, ja. Nelson, ja, Nelson ist ja die Schulter der Nation. Wir hatten ja letztes Jahr die Seuchensaison. Da war Nelsons Schulter dann auf einmal hin. Und naja, das Spiel ist ja schon auch auf Nelson ausgerichtet. Und der hat seine Qualitäten und das ist auch ein cooler Typ einfach. Und naja, wenn du den da rausnimmst aus einer Offense, die dann doch irgendwie auf ihn zugeschnitten ist, dann wird das halt auch einfach schwierig, ne? Ja. Aber er ist fit, er spielt. Uhaha.
Ja, dann ihr hattet eure Spiele bisher. Ihr habt ja eure Niederlagen, das waren auch bisher nur Potsdam.
Genau, das waren die beiden Potsdam-Spiele, ja.
Ihr habt alle Spiele gewonnen, bis auf die Potsdam-Spiele bisher.
Genau, gegen Berlin haben wir noch nicht gespielt. Da war ja dieses unsägliche, wir fahren da mal hin. Und dann wurde, was heißt unsäglich? Also es ist ja schon auch verständlich, wenn man bei solchen Temperaturen das Ganze absagt, aber diese Temperaturen, die sind ja nicht aus dem Himmel gefallen und gesagt, jetzt ist aber warm. Und da waren die Jungs natürlich auch angefressen.
Ja, wir waren da ja ein paar Kilometer von euch entfernt, quasi in Potsdam gerade.
Ja, an genau. Dem Tag,
und da das Spiel fand statt.
Genau, das war dann auch unverständlich. Und das ist auch eine wirtschaftliche Frage, ne? Wenn du mit 70 Leuten da einmal rüberfährst und für nichts wieder zurück, das,
Naja. Aber das wird noch nachgeholt werden müssen auch.
Genau, das ist im September
dann. Das ist ein relevantes Spiel auch für die Tabelle, höchstwahrscheinlich bis dato.
Also die Rebels kommen jetzt in 2 Wochen zu uns. Und dann ist, glaube ich, noch Kiel auswärts. Oder haben wir das schon? Ich weiß es nicht.
Ja, warte, ich habe euer Dings offen. Ihr, übrigens habt ihr laut eurer Homepage noch nie gegen Braunschweig gespielt. Das ist, geht ja gar nicht, Schweinerei.
Das heben wir uns für später auf.
Aber wir können es ja mal nennen, 50-15 habt ihr sie weggeputzt.
Ja, das war
echt. Das habe ich so echt nie erwartet.
Ja, vor allem nicht nach dem ersten Viertel. Also wir haben ja im ersten Viertel, weiß nicht, 4-5 persönliche Fouls bekommen. Wir haben ja über 100 Yards Strafen bekommen. Und das und trotzdem hat die Defense dann nur 15 Punkte zugelassen. Das kann jetzt entweder gegen die Offense der Braunschweiger sprechen oder für die Defense. Und ich bin immer eher so ein Für-Typ. Also die haben, ja, Strafen und trotzdem nur 15 Punkte zugelassen, finde ich schon okay.
Zumal die Lions für mich auch in letzter Zeit eigentlich so einen Aufwind hatten. Also die hatte ich jetzt, ich habe das echt nie so erwartet auf jeden Fall. Also,
ja, bei den Lions ist der Quarterback, ne? Dieser Ryan Thomas, der ist sau stark, Dreh- und Angelpunkt. Ja. Und den haben wir im Hinspiel auch gar nicht in den Griff gekriegt und trotzdem gewonnen, knapp. So, und jetzt dieses Mal besser in den Griff gekriegt. Ja, da haben wir es wieder bei Tiefe, ne, und bei Anspielstationen. Da fehlen Braunschweig einfach Möglichkeiten. Übers Laufspiel zum Beispiel, da kam gar nicht viel, außer Quarterback Scramble, ne, die funktionieren halt.
Ja, das stimmt. Ja, und vor allen Dingen dieses Comeback, ihr habt halt die beiden Spiele davor, waren jeweils Jacke voll gekriegt gegen Potsdam.
Ja.
Aber davon eben nie beirren lassen. Das ist ja auch wichtig, auch für die Moral, sag ich mal, ne, von wegen wir kommen da wieder raus oder, ja, keine Ahnung, müssen
wir
überreden, es ist nun mal Potsdam, aber.
Es ist Potsdam und da haben wir mit Markus Herford einen tollen Coach, der die Jungs immer einstellt, immer inspirierend auf die einwirkt und ja, das war halt Potsdam, Punkt. Du musst in der Saison nur einmal gegen Potsdam gewinnen. Das ist doch jetzt kein irgendwie, ne, das ist nur Spaß.
Ist denn eigentlich Nelson Hughes fit, weil gegen Potsdam musste er ja mal runter, ne?
Genau, gegen Potsdam musste er runter, das war aber die andere Schulter, der ist topfit, sonst hätte er das letzte Spiel ja auch nicht durchgespielt.
Stimmt.
Der ist topfit, nur da war es dann eben kleine Blessur. Ich glaube, er wollte sogar auch weiterspielen, ist dann aber vorsichtshalber früher, glaube ich, nach Hause und naja, was willst du denn deinen Starter in dem Spiel gegen Potsdam? Der kriegt einen ab. So, dann kannst du auch mit dem Backup, Hendrik Scharnbacher ist das bei uns, auch super Typ, dann kann der auch mal ein bisschen spielen. Ich meine, so ein Ergebnis ist natürlich ärgerlich, aber dann schonst du deinen Quarterback. in so einem Spiel, wo es dann ja auch tatsächlich, also ob du damit, weiß ich nicht, was haben wir da gespielt, 60-0 irgendwas, und also ob du damit, weiß ich nicht, 52-47 verlierst oder ob du mit 60-0 verlierst, ist am Ende auch wurscht, aber du hast wenigstens alle Leute wieder heile zu Hause.
Ja, das ist so, das ist wichtig, das brauchst du. Jetzt kommt ihr zu uns nach Dresden. Mhm. Das ist ein besonderer Game Day auch. Das ist der Fuck Cancer Game Day. Mhm. Ja, wir greifen das so ein bisschen auf, was die, die Schwäbischer Unicorns mit ihrem Pinkball machen. Mhm. Wir werden in Pink antreten. Finde ich voll cool. Die Trikots, die kann man auch steigern. Das habe ich alles heute schon mal erzählt. was erwartet ihr euch gegen uns, beziehungsweise gibt es irgendwelche, was siehst du als Idee, wie man das Spiel vielleicht für euch entscheiden kann?
Boah, da bin ich zu wenig Coach. Also wir haben ja das große Glück, dass wir auch noch Jay Lienhardt als Defense Coordinator haben, der ja eigentlich auch Head Coach ist. Der war in Köln in der ELF zuletzt. Also ich weiß es nicht. Es ist, wie stark Dresden und Potsdam sind, also das ist ja, ihr spielt die eigene Liga und dann ist es eine Tagesform. Ich glaube, von den Einzelspielern, die wir haben, sind wir auch konkurrenzfähig. Mhm. So, wie das jetzt gegen die Monarchs aussieht, ob das genauso aussieht wie gegen Potsdam oder ob wir es eher gestalten können wie gegen Braunschweig oder so, das wird die Tagesform zeigen, aber wenn ich mir anschaue, wer da bei euch Receiver ist, wie viele Auswahlmöglichkeiten euer Quarterback hat, und selbst wenn der keinen Bock mehr auf Auswahlmöglichkeiten hat, ja, dann nimmt er halt den anderen Quarterback und der hat mindestens die gleiche Klasse, also allein was die Offense angeht. Deswegen glaube ich, ist schon angemessen, dass die Invaders da mit einer gewissen Demut zu euch fahren und sagen, wir spielen hier immerhin gegen den GFL-Bowl-Teilnehmer und Zweitplatzierten des letzten Jahres. Aber wir fahren so selbstbewusst hin, dass wir jetzt nicht sagen, hallo, wir sind die Invaders, wir haben euch 2 Punkte mitgebracht und jetzt fahren wir wieder. Ich glaube schon, dass die Invaders das eng gestalten wollen. Inwieweit das klappt, das entscheidet, glaube ich, die Tagesform, insbesondere von unseren Jungs, wo wir nicht so viele Alternativen haben wie die Dresdner.
Ja. Das ist ein gutes Stichwort, Alternativen in der Tiefe. Was ist denn mit David McCants? Ist der jetzt Spielertrainer? Ist das eure Geheimwaffe oder war das aus der Not geboren? Nee. Gegen Potsdam stand er im
Ja, das war in Teilen außer Not geboren, dass wir auf der Running Back Position wenig Möglichkeiten hatten und wenig Alternativen hatten. Wie alt ist der? Ende 30? War mal einer der besten Running Backs Deutschlands. Hat er gesagt, ja, dann springe ich halt ein. Und ja, da haben wir jetzt auch nochmal Alternativen. Wir haben jetzt auch noch einen neuen Tight End bekommen. Und ich glaube, David McCants geht zurück in die Teamzone. Letztes Spiel hat ja auch schon Jeremy Kwanzambi-Beni wieder gespielt. Und ja, wir haben da Möglichkeiten.
Ja, Matti Probst ist ja auch auf jeden Fall noch ein Name, den man kennt.
Genau, der ist der Tight End Running Back. Ja, der ist eine richtige Kante. Der hat auch Touchdowns gemacht, jetzt also einen mindestens gegen Braunschweig. Und ist ein Hildesheimer, ne? Also das zeichnet uns Hildesheimer ja auch aus. Wir haben da eine ganz tolle Jugendarbeit, die da, hier Butzen Klinkers, der macht da die Jugendarbeit bei uns. Und wir haben ganz viele, also wir haben einen ganz, ganz breiten deutschen und vor allen Dingen Hildesheimer Stamm, der bei uns spielt. Und das ist, das ist so ein bisschen, das macht uns noch auch sehr stolz einfach. Das ist so ein bisschen was die Stärke auch ausmacht. Tolle Trainer, breiter Hildesheimer und deutscher und Hildesheimer Stamm und dann darum die Importe.
Wie ist denn das eigentlich mit Konkurrenz, was so Spieler betrifft? Ich meine, ihr habt Braunschweig in der Nähe. Ja gut, Paderborn ist jetzt erstmal kein Thema mehr, glaube ich.
Es ist eigentlich die große Konkurrenz, ist Braunschweig. Also mein erstes Spiel war tatsächlich vor vielen, vielen Jahren auf dem Dorf gegen Braunschweig und da war das Kräfteverhältnis klar und das müssen wir uns immer klar machen. Das Kräfteverhältnis Invaders und Braunschweig ist über Jahrzehnte eindeutig in Richtung Braunschweig. So, und jetzt, dass das die letzten beiden Spiele ist, das Momentum bei Hildesheim, das wird viele Gründe haben. Zum einen, weil die Invaders halt einfach super Arbeit machen da im Hintergrund, tolle Leute da geholt haben. Es sind mit Sicherheit auch wirtschaftliche Gründe, dass Braunschweig wieder Braunschweig Lions und nicht mehr New Yorker Lions heißt. Und das dauert halt, bis man sich dann wieder gefunden hat. Aber aktuell ist das Momentum eben bei den Invaders und das ist ja trotzdem freundschaftlich. Ne? Wenn jetzt so ein Derby ist, das habe ich am Samstag im Stadion auch gesagt, wie cool das ist, wir haben Derby und die Leute können einfach locker nebeneinander sitzen und die begrüßen sich und fragen sich, hey, ich gehe gerade mal ein Getränk holen, soll ich dir eins mitbringen und so, dass sowas geht, dass sowas möglich ist. Und das finde ich schon cool. Und sportlich, wie gesagt, ist das Momentum eben gerade bei Hildesheim und wir werden natürlich auch daran arbeiten, dass das so bleibt, aber ich bin mir auch ganz sicher, die Braunschweiger wollen auch zu alten Erfolgen. Und das macht ja, das ist ja Sport. Darum geht es.
Ja, auf jeden Fall. Es war ja auch cool, wenn man, also ich würde wahrscheinlich einfach als Football-Fan in der Region mal bei dem beim Spiel sitzen und mal bei den anderen beim Spiel sitzen. Ne? Ich meine, die Heimspiele sind ja nie im Zweifel immer am gleichen Wochenende. Vielleicht hat man da, ne?
Das machen auch viele tatsächlich. Und wir haben eben auch ganz, ganz viele im Umfeld, die halt dann als Braunschweig richtig stark waren, da auch gespielt haben.
Ja.
Die sind halt, also wir haben sogar einen Spieler, die Braunschweiger und die Hildesheimer, der ist bei beiden in der Hall of Fame, meine ich. Frank Sölke ist das. Der hat bei den Invaders angefangen und ist dann zu den Braunschweigern und ist bei beiden eine Legende.
Ja, das ist crazy. Weil du musst ja auch genug Spielzeit in beiden Teams am Ende haben.
Ja,
der war und Jahre Line. Gesammelt haben, ne?
Ein Offensive Line war der, viele Jahre.
Ja, ne, das sind sowieso immer Legenden.
Ja, ich glaube, so ein Gründungsmitglied bei einem. Ich weiß es nicht. Jetzt erzähle ich Quatsch. Ich weiß es nicht.
Ja. Du, ich finde, wir sind hier gut vorangeschritten und haben eigentlich so ziemlich die meisten Sachen mitgenommen. Was mich noch interessieren würde, für dich persönlich, gibt es für dich als Stadionsprecher irgendwas, was du gern mal erleben würdest, was du gern vielleicht selber mal machen würdest oder vielleicht noch ein Ziel, was du als Sprecher erreichen möchtest?
Beim Football oder überhaupt? Ja. Also ich mache ja nicht nur Football, ich mache ja in Hildesheim auch noch die Handballer.
Stimmt, das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. Siehst du, gut, dass du es machst.
Ich habe im Sommer die Invaders und im Winter Eintracht Hildesheim Handball. Und da will ich endlich, dass die Eintrichtler mal aufsteigen. Ja. Da ist Elbflorenz halt auch Hildesheim um Längen voraus. Das wäre so mein sportliches Ziel mit Eintracht. Wenn nämlich jetzt ganz, also weil ich Football gerne mal ansagen würde, den GFL Bowl.
Ja.
Aber das ist Quatsch. Auch das, also was heißt, ja,
ach, du?
Weiß ich nicht. Ja, doch, da hätte ich schon Bock drauf. Allerdings ist es da natürlich auch schwieriger, deswegen ziehe ich auch vor eurem Sprecher da, der das letztes Jahr gemacht hat, den Hut. Du musst ja bei so einem Endspiel, auch wenn es in der eigenen Stadt ist und wenn es dann auch noch die eigene Mannschaft ist, so eine gewisse Ruhe, Objektivität und auch Entfernung zu deinem eigenen Team haben. Und das fand ich mega krass, dass er das so hingekriegt hat.
Ich war selber skeptisch, ob das eine gute Idee ist, wenn man selber Favorit ist in den Bowl zu kommen, dass man dann auch den Dresdner Stadionsprecher auswählt, ob das eine gute Idee ist. Aber ich fand auch, dass es gut gemacht hat.
Ja, ja.
Also halbwegs neutral geblieben ist.
Unbedingt. Und ich finde, aber ich finde, es muss auch gar nicht zu 100% neutral sein, weil dieser Job kommt ja auch ein bisschen über die Emotionen. Und die Emotionen kriegst du nicht über Neutralität. So, aber wenn du mich fragst, da hätte ich, es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage, oh, ich würde so gerne mal den GFL Bowl machen. Aber wenn du mich so fragst, hätte ich da, wenn mich jetzt einer fragen würde und sagen würde, Mensch, Scholle, hast du Bock, GFL Bowl zu machen? So wirklich, ich bin sowieso da, ne? Also, ich habe jetzt schon, mein Ticket ist schon alles eingetütet. Ich würde nicht lange überlegen. Also, gar nicht. Aber jetzt, dass ich irgendwie sage, mein großer Traum ist das Champions League Finale oder so. Nee, nee. Sowas habe ich nicht. Das ist ein tolles Hobby und es kommt über die Emotionen. Und da habe ich zwei tolle Teams, mit denen ich mitfiebern kann. Und das reicht.
Seid ihr denn untereinander verknüpfte Stadionsprecher? Kennt ihr euch? Oder gibt es da eine WhatsApp-Gruppe oder sowas?
Beim Football?
Ja.
Nein. Also beim Football, ich weiß nicht, als wir das Halbfinale gespielt haben bei euch, habe ich, glaube ich, kurz Handshake oder irgendwas gemacht. Ich glaube, wir sind sogar auf Insta irgendwie vernetzt. Aber dass wir, nein, dafür ist es, ja, dann ist es ja auch Stadionsprecher in der GFL.
Ja, ich verstehe, okay. Ja, weil die Maskottchen zum Beispiel, die, wobei, na gut, das sind die German Mascots, das hat gar nicht unbedingt mit Football zu tun. Das ist ja, da sind ja auch andere Sportarten mit dabei. Ja. Wirst du eigentlich jetzt dabei sein? Also bist du hier in Dresden?
Nee, ich kann dieses Wochenende leider nicht. Mhm. Ich bin leider hier. Ich helfe beim Fußball aus am Wochenende. Die Fußballer haben ein
Spiel.
Problem. Nee. Genau, die haben ein Spiel und der Sprecher kann nicht. Und da also, sind wir natürlich schon vernetzt hier in Hildesheim, dass die dann halt fragen, kannst du aushelfen, wir haben ein Problem. Ja. So, und dann, dafür ist Hildesheim halt auch eine kleine Stadt. Und dann habe ich gesagt, na klar, helfe ich aus. Und dann kann ich eben nicht mehr nach Dresden.
So, gut, Scholle, pass auf, das war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mir von deinen Erfahrungen erzählt hast und uns die Hildesheim Invaders ein bisschen näher gebracht hast.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht, vielen Dank.
Ja, und ich würde sagen, nächstes Jahr, wenn mal die Monarchs auswärts fahren, dann gebe ich mir auch Mühe, mal nach Hildesheim zu kommen. Ich war dort wirklich noch nie und das muss ich mir mal angucken.
Das waren schon tolle Dresden-Fans mit. Ich kann mich erinnern, einmal oder zweimal in Folge war eine Dame dabei, die war sogar so verkleidet.
So ja.
Als Baronin Kosel, glaube ich.
So. Ja, stimmt. Ja, genau. Bei uns, da ist immer was los. Da gibt es Leute mit Bademänteln in Monarchs Kluft und alles Mögliche. Die lasse
ich
uns einfach.
Ich komme ja spätestens im Oktober nach Dresden. Egal, wer im Finale steht, sehen wir uns da.
Perfekt, sehen wir uns da. Also, vielen Dank fürs Dabeisein. Und Leute da draußen, jetzt ist erstmal nochmal eine Woche Pause, denn das letzte Heimspiel steht vor der Tür. Und zwar gegen die IFM Razorbacks aus Ravensburg. Der Sachsen-Lotto Game Day am 30.08. Also sprich, hört ihr von uns nochmal am, das ist dann der 27. kommt dann quasi die nächste Folge raus. Bleibt gespannt und ja, wir sehen uns im Stadion, Leute. Ciao, ciao.